Ja, ich darf euch heute Morgen auch alle ganz, ganz herzlich grüßen im Namen unseres wunderbaren Erretters und Heilandes Jesus Christus. Auch alle, die online mit dabei sind, ganz herzlich grüßen. Ja, und vielleicht kann sich der eine oder andere von euch noch erinnern, als wir uns das letzte Mal hier persönlich sehen durften. Da haben wir begonnen, über Psalm 95 nachzudenken. Und ich würde dann danach angesprochen, ob es da nicht gut wäre, vielleicht noch einen zweiten Teil zu machen, weil den zweiten Teil, der dann doch ein bisschen aufgrund der Zeit, ja, wir eine Notlandung einlegen mussten. Und so möchte ich das heute gerne nachholen und euch bitten deshalb nochmal, dass wir gemeinsam den Psalm 95 aufschlagen. Und ich möchte uns dann den ganzen Psalm zu Beginn lesen. Psalm 95. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, lasst uns zujauchzen dem Felsen unseres Heils. Lasst uns ihm entgegengehen mit Lob, lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen, denn ein großer Gott ist der Herr und ein großer König über alle Götter. In dessen Hand die Tiefen der Erde und in dessen Hand die Höhen der Berge sind, dessen das Meer ist, er hat es ja gemacht, und das Trockene, seine Hände haben es gebildet. Kommt, lasst uns anbeten und uns niederbeugen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht, wie in Meriba, wie am Tag von Massa in der Wüste, als eure Väter mich versuchten, mich prüften und sie sahen doch mein Werk. 40 Jahre hatte ich Ekel an dem Geschlecht und ich sprach, ein Volk irrenden Herzens sind sie, aber sie haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich in meinem Zorn schwur, wenn sie in meine Ruhe eingehen werden. Ja, vielleicht kann sich der eine oder andere noch von euch erinnern, wenn man den Psalm auch vielleicht jetzt beim Lesen gleich wieder aufgefallen, dass dieser Psalm sich ganz grob in zwei Teile teilen lässt. Wir haben die ersten sieben Verse und da redet der Psalmist. Und wir merken, dass dieser Sprecher ein Teil des Volkes ist, ein Teil derer, zu denen er spricht. Er redet immer wieder von uns, lasst uns und so weiter. Und dann haben wir in den Versen 8 bis 11 einen zweiten Teil und da merken wir, dass derjenige, der redet, deutlich unterschieden ist von den Personen, zu denen er redet. Im zweiten Teil in den Versen 8 bis 11 redet nämlich Gott selber. Es redet jemand, der vom Volk unterschieden ist, der über das Volk weit erhaben ist. Er spricht von ihr, eure und so weiter. Dann haben wir gesehen in diesem ersten Teil, dass er aus zwei Aufforderungen, aus zwei Einladungen besteht. Beziehungsweise wir haben den ganzen Psalm, habe ich letztes Mal versucht, euch anhand von drei Stichpunkten, dass man sich daran vielleicht entlanghangen kann. Der erste Stichpunkt war, singt. Das zweite war, werft euch nieder. Und das dritte, hört und verhärtet nicht. Wir haben in Versen 1 und 2 diese Aufforderung, diese Einladung, singt, einen Aufruf zum Lobpreis, der Ausdruck der Freude des Volkes Gottes über seinen Gott sein soll. Und es wird dann auch begründet in den folgenden Versen, warum wir Gott loben sollen. Weil dieser Gott erhaben ist über alle Götter und Mächte und über alle Dinge der Schöpfung. Und dann kommt in Vers 6, eine zweite Aufforderung, Einladung, werft euch nieder. Das ist nochmal eine Steigerung zu singt. Es ist ein Ruf, eine Aufforderung, eine Einladung, diesen Gott anzubeten. Und hier hat es der Charakter, es soll Ausdruck sein, der tiefsten Ehrfurcht gegenüber diesem Gott. Und es wird auch begründet, warum wir Gott, wo uns vor Gott niederwerfen sollen, warum wir Gott anbeten sollen. Die Begründung ist die Beziehung, die Gott zu seinem Volk eingegangen ist. Nämlich, er ist unser Gott. Das Volk ist sein Eigentum, es ist seine Herde und er ist der Hirte über diese Herde. Und dann kommt, wenn man es liest, man empfindet es auch, dieser scheinbar so harte Schnitt. Jetzt haben wir nicht mehr eine Einladung, nicht mehr eine Aufforderung, diesen Gott zu loben und zu preisen, sondern jetzt haben wir ebenfalls eine Aufforderung, die aber die Form einer Warnung annimmt. Hört und verhärtet nicht. Und dieser Psalm endet dann sogar mit einem Schwur, wo Gott sein Gericht ankündigt. Nächste Folie. Genau, dieser Spurgeon kommentiert diese beiden Einladungen damit, dass wir sozusagen Gott unsere besten Fähigkeiten zu ihrem höchsten Zweck verwenden sollen, nämlich Gott zu loben und zu preisen. Und vielleicht ist euch beim Lesen wieder aufgefallen oder ihr erinnert euch vom letzten Mal, das, was diesen ersten Teil wie so eine Art Klammer bildet oder sprichwörtlich festhält, ist dieses Stichwort von der Hand Gottes. Wir haben einmal in Vers 5, dass alles aus seiner Hand ist. Gott hat alles geschaffen, die ganze Schöpfung, das ganze Universum, alles geht aus seiner Hand hervor. Und wir lesen in Vers 3, aber auch alles ist in seiner Hand. Das ganze Universum ist in der Hand Gottes und es spricht von seiner Regierung. Gott hat alles in der Hand und er führt und leitet und lenkt alles um seine Pläne, seinen Ratschluss, seine Ziele mit dieser Erde, mit den Nationen, mit den Menschen, mit dem Volk Israel zu verwirklichen. Und dann findet man in Vers 7, wo es um den Bereich der Erlösung geht, zum dritten Mal den Ausdruck von der Hand. Er spricht von der Herde seiner Hand. Seine Hand machte dieses Volk zu seiner Herde. Und seine Hand erhält und schützt dieses Volk. Seine Hand sorgt beständig für die Erlösten und errettet sie. In der Schöpfung spricht seine Hand von der Allmacht Gottes. In der Erlösung spricht seine Hand von der Gnade. Und so dürfen wir hier wunderschön beides sehen, Allmacht gepaart mit Gnade und Gnade gepaart mit Allmacht. Und Calvin hat diesen ersten Abschnitt so kommentiert, diese Worte erinnern uns daran, dass reichlicher Stoff vorhanden ist, den Herrn zu loben. Weiterklicken. Wenn wir daran denken, dass Gott alles regiert und dass aus seiner Hand alles hervorkommt und was Gott in seiner Gnade mit der Erlösung alles gewirkt hat, dann ist es so reichlicher Stoff, um den Herrn zu loben und anzubeten. Und es hat jemand gesagt, die erhabenste Beschäftigung des menschlichen Geistes und die schönste Aktivität des menschlichen Herzens sind die Anbetung Gottes und die Bewunderung seines Sohnes. Nächster Klick. Und was wir aus diesem Psalm auch lernen können, wir beten Gott an aufgrund dessen, wer er ist, aufgrund seiner Eigenschaften, seines Wesens, seiner Person. Und wir beten Gott an aufgrund dessen, was er getan hat. Diese beiden Dinge, wer Gott ist und was er getan hat, das bildet die Grundlage der Anbetung. Nächster. Und jetzt kommt aber dieser zweite Teil, der einen deutlichen Unterschied bildet zum ersten Teil. Im ersten Teil haben wir, wie gesagt, eine zweifache Aufforderung, eine zweifache Einladung. Der zweite Teil ist letztendlich eine Warnung. Im ersten Teil haben wir das Vorrecht, dem Herrn zu nahen, ihn zu loben und zu preisen, ihn anzubeten. Der zweite Teil warnt vor einer Gefahr. Der erste Teil richtet unseren Blick auf Gott, wie wir gerade nachgedacht haben, wer er ist, was er getan hat. Der zweite Teil lenkt den Blick zurück in die Geschichte des Volkes Israels. Im ersten Teil ist der Ton voller Freude, im zweiten Teil dagegen anklagend. Der erste Teil ist ein Aufruf zur Jubel, der zweite Teil dagegen ein Aufruf zu einer ernsthaften Selbstprüfung. Wie höre ich auf Gottes Wort? Wie höre ich, wenn Gott redet? Der erste Teil betont Gottes Größe und Souveränität, der zweite die Schwachheit und die Rebellion des Menschen, der dazu neigt, sich zu verhärten, wenn Gott redet. Der erste Teil betont Gottes Gnade. Im zweiten Teil sehen wir und endet er mit Gottes Zorn. Der erste Teil zeigt uns der erhabene König und Hirte. Der zweite Teil endet mit dem heiligen Richter und mit seinem Richterspruch. Also wenn man das so kurz überdenkt, dann wirkt es ja schon ganz schön gegensätzlich. Aber wollen wir drüber nachdenken, zunächst einmal, warum diese beiden Teile unbedingt zusammengehören. Und zwar zeigt uns dieser zweite Teil, was nämlich ebenfalls ein ganz wichtiger Aspekt dessen ist, was echten und wahren Gottesdienst ausmacht. Denn zum Lob und der Anbetung Gottes gehört genauso untrennbar dazu der Gehorsam. Zum Singen und vor Gott Niederwerfen gehört genauso dazu das Hören und Gehorchen. Und die Schrift zeigt uns und lehrt uns immer wieder, beziehungsweise wie so ein roter Faden, Gnade führt immer auch zu Verantwortung. Der Jesus stellt uns selber dieses Prinzip vor in Lukas 12, 49, da sagt er, jedem aber, dem viel gegeben ist, von ihm wird viel verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Gnade führt zu Verantwortung. Und wenn Gott wirklich so groß, so erhaben, so herrlich und gleichzeitig so voller Gnade ist und seine Hand in Allmacht und Gnade sich uns zuwendet, uns führt, uns leitet, uns versorgt, uns errettet, sollte man dann auf diesen Gott nicht hören? Und der Gedanke von Anbetung ist ja, dass man sich jemand ganz ergibt. Aber wenn ich mich jemand ganz ergebe, jemandem auch ganz hingebe, dann gehört doch dazu auch, dazu, dass ich mich unter seinen Willen ergebe, dass ich mich seinem Willen hingebe. Nicht nur mit den Lippen. Denn sonst ist alle unsere Anbetung, unser Lobpreis, unser Gottesdienst letztendlich Heuchelei, ein frommes Lippenbekenntnis. Und davor warnt uns ja die Bibel immer wieder. Denkt an Jesaja 1, wo die Heuchelei in Bezug auf die Opfer dargestellt wird, äußerlich alles in der richtigen Form. Oder Amos 5, wo Gott sagt, ich hasse, ich verschmähe eure Feste, tu den Lärm eurer Lieder von mir hinweg. Warum? Weil er unerträglich ist, weil euer Leben, weil euer Verhalten, weil euer Herz, euer Streben und Trachten, nämlich mit dem, was ihr singt, überhaupt nicht übereinstimmt. Und wiederum der Herr Jesus in Matthäus 15, Vers 8 verweist auf den Propheten Jesaja und sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Gottes Gedanke, Gottes Wille für Lobpreis, Anbetung ist immer, dass Herz und Lippen miteinander in Übereinstimmung sind. Und fragen wir uns einmal selber, was ist unsere sonntägliche Anbetung wert, wenn jeder von uns ab Montag wieder seine eigenen Wege gehen würde. Der Herr Jesus sagt ja gerade, wenn man auch nochmal dieses Bild von den Schafen, und wir haben ja letztes Mal ausführlich über Johannes 10 nachgedacht, und gerade das Kennzeichen auch seiner Schafe: meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Die Schafe des Herrn Jesus, sie sind gekennzeichnet, dass sie seine Stimme hören und ihm folgen. Und jetzt leitet der Psalmschreiber diesen Appell, diese Warnung ein mit den Worten: heute, wenn ihr seine Stimme hört. Und durch dieses heute bekommt die ganze Sache eine besondere Dringlichkeit. Nicht morgen, es reicht nicht morgen, es reicht nicht übermorgen, sondern heute. Heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, dann ist eine Antwort auf Gottes Stimme gefordert. Es ist so wichtig, wenn Gott redet, dass es keinerlei Aufschub duldet. Es hat mal jemand scherzhaft gesagt: die lange Bank ist des Teufels, ist im Teufel sein liebstes Möbelstück. Und die Aufforderung, die Warnung ist, das Herz nicht zu verhärten. Und um uns zu erläutern, warum es so wichtig ist, das Herz nicht zu verhärten, um diese Warnung sozusagen zu unterstreichen, noch einmal ganz eindrücklich zu machen, blickt der Schreiber zurück in die Geschichte des Volkes Israels. Er blickt zurück in die Generation der Wüstenwanderung. Und er macht einen Vergleich, er führt sozusagen, nimmt zwei Ereignisse, die während der Wüstenwanderung passiert sind, um ihnen zu zeigen, was es wirklich bedeutet, sein Herz zu verhärten, nicht auf die Stimme Gottes zu hören. Und zwar das erste Ereignis ist Meriba. Und das lesen wir in 2. Mose 17, das war am Anfang der Wüstenreise. Und dann finden wir in Vers 4. Mose 20, ganz am Ende der Wüstenreise, wird nochmal dieses Massa betont. Und was hat das Volk dort gemacht? Sie haben Gott versucht und geprüft, und das, obwohl sie sein Werk gesehen haben. Und diese zweite Tatsache: sie haben mein Werk gesehen, das ist das, was das Erste so furchtbar und schlimm macht. Dass sie Gott versucht und geprüft haben. Das heißt, der Blick geht also zurück in die Geschichte Israels, und es ist ein Appell an die jetzige Generation, anders zu handeln. Was das betrifft, nicht in die Fußstapfen der Väter zu treten. Nicht so zu handeln wie die Väter, sondern das wirklich sich zu Herzen zu nehmen, sich davon warnen zu lassen. Weil es, wie wir unten sehen, nämlich für die Väter schwerwiegende und schlimme Folgen mit sich brachte, dass ihr Herz verhärtet. Was ist passiert in 2. Mose 17? Das Volk hatte das gewaltige Erlösungswerk Gottes miterlebt. Sie haben gesehen Gottes Macht im Gericht durch die 10 Plagen, wie er die Feinde des Volkes Israels schlägt, wie er zeigt, dass er erhabener, größer ist als jede der Gottheit der Ägypter, denn keine der Gottheiten der Ägypter konnte sich schützen, konnte vermeiden, was Gott gewirkt hat. Und sie haben gesehen seine Gnade in der Erlösung. Er hat ihnen das Blut des Lammes gegeben, das sie verschont hat vor dem Gericht. Er hat sie durchgeführt durch das Rote Meer. Er hat sie geleitet und geschützt in einer Wolken- und Feuersäule. Feuer bei Nacht, Licht und Wärme, Wolke, Schutz am Tag vor der senkenden Sonne. Und sie mussten ihren Blick nur auf diese Wolken- und Feuersäule tun und ihr sozusagen nachfolgen. Gott hat sie geführt, wie ein Hirte seine Herde führt. Und er hat sie versorgt mit Wasser. Das bittere Wasser, wo das Holz hineingeworfen wurde, 2. Mose 15, wurde dann trinkbar, genießbar. Und er hat ihnen das Manna vom Himmel gegeben. Das alles haben sie gesehen. Sie haben mein Werk gesehen. Und trotzdem, bei der nächsten Gelegenheit, wo wieder kein Wasser da war, wie haben sie reagiert? Sie haben gegen Gott gemurrt. Sie haben Gott versucht, sie haben letztendlich Beweise eingefordert. In 2. Mose 17, Vers 7, da wird uns diese Namensgebung erklärt, wie es zu diesem Namen Massa und Meriba kam. Schlagen wir das vielleicht mal ganz kurz auf, denn das ist eine ganz wichtige Erklärung, was es heißt, Gott zu versuchen, dann auch in der Anwendung für uns. 2. Mose 17, Vers 17, da heißt es, und er gab dem Ort den Namen Massa und Meriba wegen des Haderns der Kinder Israel und weil sie den Herrn versucht hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Das heißt, sie haben trotz all dem, dass sie Gottes Werk gesehen haben und sie ganz klar gesehen haben, Gott ist in ihrer Mitte, Gott ist auf ihrer Seite, Gott handelt für sie, Gott erlöst sein Volk, haben sie das trotzdem in Frage gestellt. Sie haben letztendlich die Frage gestellt, ist Gott wirklich unser Hirte? Und sie haben Gott unterstellt, der Hirte überlässt seine Schafe sich selbst. Er hat sie sozusagen in die Wüste geführt und jetzt sollen sie sich um sich selber kümmern. Es sind Schafe, es ist eine Herde, die ihrem Hirten nicht vertraut. Im Psalm 78, Vers 19 wird das Ganze kommentiert, dass sie die Frage gestellt haben, sollte Gott einen Tisch in der Wüste bereiten können? Das heißt, sie haben tatsächlich in Zweifel gezogen, ist Gott treu und ist Gott überhaupt in der Lage, uns zu versorgen? Nach all dem, was sie bereits erfahren und gesehen haben, dass Gott sie auch versorgt hat. Und das bedeutet es, Gott zu versuchen. Und ist das nicht auch die Gefahr, die wir immer wieder haben, dass Umstände uns blind machen können? Für Gott und seine Gnade? Wir haben die Fürsorge Gottes erfahren. Wir haben seine Gnade im eigenen Leben erlebt und gesehen. Wir haben seine Treue erfahren. Die Beweise seiner Liebe. Wir haben immer und immer wieder Situationen, wo wir rückblickend sagen können, wie in Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann kommt ein Umstand mit Mangel, eine Lebenssituation mit Not, mit Leid und Entbehrung. Und was ist unsere Reaktion? Wir murren. Wir sind unzufrieden mit Gott. Alles, was vorher war, ist auf einmal ganz schnell vergessen. Es erscheint uns wie null und nichtig, als ob es nie da gewesen, nie geschehen wäre. Sondern Herr, du hast jetzt zu handeln. Und du hast am besten so zu handeln, wie wir es gerne hätten. Matthew Henry schreibt in seinem Kommentar zu dieser Stelle Folgendes: je mehr wir die Macht und Güte Gottes erfahren haben, desto größer ist unsere Sünde, wenn wir ihm misstrauen. Und das ist genau das, wovor er warnt, weil das genau die Väter getan haben. Und dann kommt aber das Traurige. Das war nicht nur ein einmaliger Ausrutscher. Sondern dann finden wir in Vers 10 das Urteil Gottes über die ganze Zeit der Wüstenwanderung. Und was sagt er da? 40 Jahre hatte ich Ekel an diesem Geschlecht und ich sprach, ein Volk irrenden Herzens sind sie. Ja, und deswegen auch diese Spanne, ein Ereignis von der ersten, ganz am Anfang der Wüstenreise und ganz am Ende. Weil es letztendlich die Rechtmäßigkeit dieses Urteils dann in Vers 10 bestätigt. 40 Jahre hatte ich Ekel an diesem Geschlecht, das ist quasi das Gegenteil von Wohlgefallen an diesem Geschlecht. Und sie sind ein Volk irrenden Herzens. Und was war ihre Sünde? Weil sie seine Wege nicht erkannt haben. Er hat sie seine Wege gelehrt, durch Mose und durch Aaron. Er hat ihnen seine Wege vorgelegt. Aber sie wollten nicht. Sie haben seine Wege nicht erkannt. Und die Folge ist Gottes Gericht. Und das ist jetzt das Interessante, genauso wie man im ersten Teil Gott ausführlich begründet, warum wir ihn loben sollen, warum Gott aller Anbetung würdig ist, wird jetzt auch ausführlich damit begründet, warum Gottes Gericht völlig rechtmäßig ist. Und das Gericht bestand darin, dass sie nicht in die Ruhe des Landes eingehen sollten. Und was auch noch interessant ist, es kommt im Deutschen nicht so richtig rüber, das heißt ja, wenn sie in meine Ruhe eingehen werden. Und dieses Wort für eingehen ist das gleiche Wort wie in Vers 6 für die Aufforderung, zu Gott zu kommen und ihn zu loben und zu anbeten. Und das sehen wir auch, wie dadurch letztendlich, das geht wie gesagt leider in den deutschen Bibelübersetzungen etwas verloren, weil man das nicht in sinnvollem Deutsch, aber da sieht man einfach, dass hier ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Teilen besteht. Auf der einen Seite die Aufforderung, komm, und auf der anderen Seite die Warnung, wenn ihr nicht hört, wenn ihr eure Herzen verhärtet, dann kommt ihr nicht hinein in die Ruhe, in die Segnungen, die Gott euch zugedacht hat. Und Gott verstärkt das Ganze noch, indem betont wird, dass es sich um einen Schwur handelt. Und wer nachlesen möchte, was ein Schwur oder das bedeutet, dass Gott schwört, den möchte ich verweisen auf Hebräer 6, die Verse 13 bis 17. Da lernen wir, dass Gott nur bei sich selber schwören kann. Denn ein Schwur wird immer bei einem Größeren gemacht. Ja? Es ist ja unter einer bestimmten Gruppe, fällt mir jetzt spontan ein, bitte niemand, dass da irgendwelche Ressentiments, aber es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ich schwöre bei meiner Mutter, ich schwöre bei meiner Mutter. Ja? Immer bei einem Größeren sozusagen, um das zu beglaubigen und zu bekräftigen. Aber es gibt niemanden, der größer, der erhaben ist als Gott. Deswegen kann Gott nur bei sich selber schwören. Und ein Schwur ist das Ende allen Widerspruches. Und wenn Gott schwört, dann gibt es keinen Widerspruch mehr. Dann ist die Sache fest, dann ist die Sache sicher. Und dann ist das, was geschehen soll oder für was Gott schwört, auch unwandelbar. Es ist ganz sicher, es wird sich so erfüllen. Und es gilt sowohl, Gott schwört in Bezug auf das Heil, in Bezug auf den Segen. Das gilt aber genauso auch für das Gericht, wie hier bei der Wüstengeneration. Und wenn wir dann weiterlesen im 4. Mosebuch, es ist ja dann genau so gekommen. Bis auf Kaleb und Josua kam keiner von dieser Generation, die aus Ägypten ausgezogen war, ist keiner in die Ruhe des Landes eingekehrt. Gottes Wort hat sich genau so erfüllt, wie es Gott gesagt hat, weil sie nicht bereit waren, auf seine Stimme zu hören und ihre Herzen verhärtet haben. Jetzt wollen wir aber noch ins Neue Testament hineingehen, denn was interessant ist, dieser Psalm 95, vor allem der zweite Teil, der wird auch im Neuen Testament sehr ausführlich zitiert und bildet die Grundlage von einem Argument, nämlich im Hebräerbrief in Kapitel 3 und 4. Und vielleicht versucht ihr das einmal nachzuvollziehen. Hebräer Kapitel 3, die Verse 7 bis 11. Da wird dieser ganze zweite Teil komplett zitiert. Also die vom Psalm 95, Vers 7b bis Vers 11 wird komplett zitiert. Und das Ganze bekommt noch einen größeren Nachdruck, noch eine größere Autorität, in dem gesagt wird, der Heilige Geist redet. Das heißt, die dritte Person der Gottheit, sprich Gott, selber redet. Dann in Kapitel 3, Vers 15, da wird diese Aufforderung wiederholt, verhärtet eure Herzen nicht. In Kapitel 4, Vers 3, da wird der letzte Vers zitiert und da wird betont, dass es sich um einen Schwur Gottes handelt. Und in Kapitel 4, Vers 6, da wird nochmal der erste Vers zitiert und da liegt die Betonung auf dem Wort heute. Wo der Schreiber des Hebräerbriefes noch einmal eine ganz besondere Dringlichkeit herstellt und sozusagen sagt, das, was dieses Psalmwort ausgesagt hat, das ist nicht etwas für ferne Generationen, sondern das gilt genauso heute für uns. Es gilt jetzt, heute diese Botschaft von diesem zweiten Teil von Psalm 95. Und der Ausgangspunkt von dem Argument des Hebräerbriefschreibers ist in Kapitel 3, Vers 6. Da heißt es, schlag das bitte mit auf, Hebräerbrief Kapitel 3, Vers 6. Hebräer 3, Vers 6. Christus aber als Sohn über sein Haus, dessen wir sind, wenn wir nämlich die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Und vor allem diese Aussage, wenn wir nämlich die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhalten, das illustriert und begründet er nachher mit Psalm 95 mit dieser Warnung. Worum geht es in Kapitel 3? Der Schreiber des Hebräerbriefes zeigt auf, dass Jesus unser Erlöser, dass er größer ist als Mose. Er ist größer in seiner Person, weil er ist Sohn, Mose war Knecht, und er ist größer wegen seinem Haus. Mose wurde über ein Haus gestellt und hat es treu verwaltet, es war die Stiftshütte, ein Haus aus Zeltbehängen, aus Stoffen. Der Herr Jesus ist treu über ein Haus, das er sozusagen selber baut, das er selber schafft. Und weil er Sohn ist und weil er der Bauherr dieses Hauses ist, deswegen ist er größer als wie der Knecht und sozusagen der Angestellte über das Haus im Alten Testament. Und jetzt haben wir hier im Hebräerbrief einen leidenschaftlichen Appell, bis zum Ende auszuharren, im Glauben an Christus festzuhalten, bis wir das Ziel der himmlischen Herrlichkeit erreichen. Egal wie schwierig die Umstände sind, egal wie widrig das ist, was uns auf dem Weg in die himmlische Herrlichkeit begegnet. Und die Hebräer, sie waren einigen Widrigkeiten ausgesetzt. Es waren mehrere Verfolgungswellen über sie hinweggegangen. Vielleicht erinnert sich der eine oder das andere, was wir da neulich in Kapitel 10 nachgedacht haben. Einige von ihnen saßen im Gefängnis. Einigen wurden ihre irdischen Güter völlig beraubt. Und trotz all dieser Geschehnisse die sie zutiefst empfunden haben. Und mir ist da neulich ein Gedanke oder bin ich auf einen Gedanken gestoßen, den ich, je mehr ich darüber nachdenke, umso wahrer halte, nämlich der Gedanke, dass die Gläubigen, dass wir als die Erlösten, die wir den Heiligen Geist haben, all das Leid und all das Unrecht, das auf dieser Erde geschieht und den Gläubigen auch widerfährt, viel, viel tiefer empfinden als wir ein Sünder. Warum? Weil wir bereits schon etwas von der zukünftigen Herrlichkeit in uns haben, nämlich die Gabe des Heiligen Geistes. Und deswegen sind unsere Empfindungen viel, viel tiefer, als wie es ein Sünder jemals haben kann in Bezug auf die göttlichen Dinge und die Dinge, die im Widerstand zu den göttlichen Dingen und der zukünftigen Herrlichkeit sind. Und die Hebräer haben das ganz sicher empfunden. Und trotzdem kommt der Appell, der Aufruf durch den ganzen Hebräerbrief, haltet fest. Bleibt treu an Christus. Und auch wenn der Weg noch so steinig, noch so schwer ist, haltet an Christus fest. Denn das, was ihr durch ihn habt, überwiegt bei weitem alles, was ihr durch ohne ihn verlieren würdet. Und noch eine zweite Vorbemerkung, damit wir diese Verse richtig verstehen. Der Hebräerbrief stellt zwei Seiten des Heils oder die zwei Seiten des Heils manchmal nebeneinander, ohne sie miteinander zu versöhnen. Und das ist das, was dann unserem Verstand oft schwerfällt. Die eine Seite des Heils ist das Heil ist ganz aus Gnade, das Heil ist ganz Gottes Werk. Das ist die Seite Gottes. Wer wirklich ein Kind Gottes ist, der geht ein in das Erbe, in das Ziel. Gott sorgt dafür, dass keiner der Seinen auf diesem Weg zurückbleiben wird, sondern durch alle schwierigen Umstände, durch alles hindurch, leidet, führt und trägt Gott sein Volk in die himmlische Herrlichkeit. Das ist die eine Seite. Und das müssen wir vor allem Menschen zurufen, die mit der Heilsgewissheit kämpfen, wo wir aber durchaus die Früchte des neuen Lebens sehen. Und solchen, die in ihrem Gewissen manchmal vielleicht überempfindlich sind und die Schwierigkeiten haben, sich an die Verheißungen des Heils und die Zusagen der Schrift zu klammern. Dann gibt es aber die zweite Seite des Heils und die ist genauso wichtig, das ist die Seite der Verantwortung des Menschen. Und es ist die Seite, wo auch die Warnungen ihren Platz haben. Und das müssen wir vor allem Menschen zurufen, die leichtfertig sind, die leichtsinnig sind und wo wir auch Zweifel haben, ob ihr Bekenntnis wirklich echt ist. Und in der Regel kennt jeder von uns Menschen auf beiden Seiten. Und es ist auch interessant zu sehen, wie hier die Schrift völlig ausgewogen ist, indem sie keine Seite gegen die andere ausspielt, sondern beide Seiten in richtiger Weise mit der richtigen Gewichtung betont. Und hier geht es jetzt mehr um die Seite der wobei am Schluss werdet ihr sehen, kommen wir auch wieder auf die Seite Gottes zurück. Hier geht es jetzt vor allem um die Seite der Verantwortung, die der Mensch hat. Und was ist die Verantwortung des Menschen? Ist zu glauben. Das ist der Anfang. Buße. Dass ein Mensch sich unter das Urteil Gottes stellt, dass er ein Sünder ist, dass er verloren ist und dass er sich selber nicht erlösen kann, dass er nichts tun kann, um diesen Zustand zu verändern, sondern dass er glauben muss, sein ganzes Vertrauen darauf setzen, dass Gott in der Person des Herrn Jesus Christus durch das Werk von Golgatha und die Auferstehung alles für ihn getan hat. Wir haben aber heute das Problem, dass oft zu stark nur dieser Anfangspunkt betont wird. Es wird heute oft stark betont, in Art einmaliger Glaubensakt, das, was man oft in der evangelikalen Welt Bekehrung nennt. Ja? Und sozusagen durch einmal in Übergabe geht gesprochen und es ist alles gut. Aber die Bibel stellt dem gleichwertig daneben die Nachfolge. Und was ist die Nachfolge? Sie ist auch ein Weg des Glaubens. Schlagt mit mir einmal auf, Römerbrief Kapitel 1 ist ja der Brief, wo Paulus systematisch das Evangelium lehrt. Und was schreibt er dort? Römerbrief Kapitel 1, die Verse 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Es ist aus Glauben, das ist der Anfang, das ist die Bekehrung. Aber alles, was danach kommt, ja, dieses Ausglauben führt zu Glauben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Der ganze Weg der Nachfolge ist ein Weg des Glaubens. Und es ist das Wesensmerkmal von echtem, von Gott geschenkten und gewirkten Glauben, dass dieser Glaube ausharrt. Dass er an Christus festhält, dass er am Evangelium und der Gnade Gottes festhält. Die meisten von euch waren heute Morgen beim Brotbrechen da, da war dieser Vers: Keiner, der auf Gott harrt, wird zu Schanden werden. Dieser Vers heißt aber nicht, keiner, der vor 10 Jahren mal auf Gott geharrt hat, wird nicht zu Schanden werden, sondern es meint ein beständiges Harren auf Gott. Und der Felix hat ja vor einigen Wochen über das vierfache Ackerfeld gepredigt. Dieses Gleichnis, ich denke, es ist euch allen bekannt, wo der Herr Jesus den Herzenszustand der verschiedenen Menschen mit 4 Ackerfeldern, in denen der Same des Wortes Gottes hineingeworfen wird, vergleicht. Und was interessant ist, wenn wir zu einem bestimmten Zeitpunkt X draufschauen, dann ist der Same bei 3 Ackerfeldern aufgegangen. Wir sehen etwas wachsen. Und der Herr Jesus sagt es so, schlagen wir einmal auf die Erklärung im Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 8. Da erklärt es uns der Herr Jesus. Er sagt, die aber auf dem Felsen sind, sind die, welche, wenn sie es hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. Und diese haben keine Wurzel, die für eine Zeit glauben und in der Zeit der Versuchung abfallen. Was aber unter die Dornen fehlen, das sind solche, die gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Das in der guten Erde aber sind diese, die in einem redlichen und guten Herz das Wort bewahren, nachdem sie es gehört haben, und Frucht bringen mit Ausharren. Es gibt Menschen, die nehmen das Wort Gottes mit Freude auf. Die legen ein Bekenntnis ab. Ich glaube an Jesus. Jesus ist mein Retter, mein Heiland. Sie lassen sich sogar taufen. Und was immer mehr kommt, ist, dass plötzlich das Tanzen auch wieder völlig modern wird. Fast jeden Tag wirst du überflutet mit irgendwelchen Videos von irgendwelchen Lobpreisveranstaltungen, ja, wo die Menschen durch die Gegend taumeln, hüpfen und tanzen. Aber was ist, wenn der Gemeindesaal einmal oder wenn dieser Tanzsaal einmal geschlossen wird? Wenn es ins Gefängnis geht, weil du dich zum Herrn Jesus bekennst? Dann zeigt sich, ob jemand echt ist oder nicht. Und das Kriterium ist Ausharren. Und wir haben ein Beispiel, zum Beispiel Apostelgeschichte, Simon der Zauberer. Er wird getauft, was Philippus von außen sehen konnte, musste er davon ausgehen, dieser Mann ist gläubig. Und dann nach einiger Zeit kam heraus, dass sein Herz immer noch vollkommen in der Sünde gefangen ist, dass er immer noch der Sünde der Habsucht anhängt. Und ich denke, jeder von uns kennt Menschen, die mit Begeisterung sich zum Herrn Jesus bekannt haben. Aber nach 5, nach 10 Jahren ist in ihrem Leben nichts mehr davon zu erkennen. Teilweise leben sie schlimmer wie die Welt. Und die große Sorge des Schreibers des Hebräerbriefes war, dass sich unter seinen Adressaten, zu denen, an die er diesen Brief richtet, dass sich genau solche unter ihnen befanden. Und die Sorge war auch nicht ganz unbegründet, denn er konnte erste Anzeichen ausmachen. Wenn ihr zum Beispiel Hebräer 10 lest, da gab es einige, die haben die Versammlungen verlassen. Und sie haben sich nicht mehr öffentlich zum Herrn Jesus bekannt. Und diese Anzeichen führen ihn jetzt dazu, diese scharfen Warnungen auszusprechen. Und um seine Warnungen zu untermauern, um dem Ganzen Nachdruck zu verleihen, verwendet er Psalm 95, den zweiten Teil. Indem er sozusagen sagt, schaut auf die Geschichte auch eurer Väter. Hier haben wir ein Beispiel für solche, die nicht ausgeharrt haben. Und schaut, was mit ihnen geschehen ist. Und deswegen nach dem Zitat, nachdem er den zweiten Teil vom Psalm 95 vollständig zitiert, sehen wir in den Versen 12 und 14 dann sein Anliegen. Das wollen wir auch noch aufschlagen. Er sagt, gebt acht, Brüder, dass nicht etwa jemand von euch, Vers 12 und 13, dass nicht etwa in jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, in dem Abfallen von dem lebendigen Gott, sondern ermuntert euch selbst an jedem Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir sind Genossen des Christus geworden, wenn wir nämlich den Anfang der Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Als erstes sagt er, gebt Acht, ermuntert euch selbst. Und da haben wir als Gläubige eine ganz große gegenseitige Verantwortung, dass wir immer wieder auf unsere Brüder, unsere Schwestern, dass wir aufeinander Acht geben und dass wir uns auch gegenseitig wirklich ermutigen, am Herrn festzuhalten, am Evangelium festzuhalten, an der Gnade festzuhalten. Ich muss euch ehrlich sagen, die letzten drei Wochen waren sehr, sehr schwer mit vielen geistlichen Angriffen und Anfechtungen, persönlich, wo Chantal und ich durchgehen mussten. Und deswegen bin ich heute dankbar, dass ich zu euch kommen durfte. Weil ich wusste und die berechtigte Hoffnung habt, dass ihr in Dienst der Ermunterung an mir tun werdet. Ja? Dass ihr meinen Blick wieder neu auf den Herrn lenkt und uns neu ermutigt, am Herrn und an seinem Evangelium festzuhalten. Aber es kommen hier natürlich Begriffe vor und Menschen mit empfindlichem Gewissen, Gläubige mit empfindlichem Gewissen, die erschrecken hier. Ein Herz des Unglaubens, das von dem lebendigen Gott abfällt. Niemand soll verhärtet werden durch den Betrug der Sünde. Nächste Folie, was meint aber der Hebräerbriefschreiber damit? Was ganz wichtig ist, hier geht es nicht darum, dass unser Glaube schwankend ist. Hier geht es nicht darum, dass wir mit Kleinglauben kämpfen. Hier geht es nicht darum, dass wir schwach sind im Glauben. Und es so ist wie dieser Vater des Kindes, der zum Herrn Jesus sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hier geht es auch nicht um solche, die manchmal straucheln. Denn für alle diese Dinge haben wir einen ganz, ganz großen Trost. Und der kommt am Ende dieses Arguments, der Hohepriester, unser Herr Jesus Christus. Aber was bedeutet dieses Abfallen im Hebräerbrief? Das kann man sich am leichtesten klar machen, wenn man sich bewusst macht, was die Hebräer oder was Christus mit sich bringt und was ein Rückgang, und das war ja ihre große Gefahr, wieder in das Judentum, zurück in die alte Ordnung bedeuten würde. Die Bibel sagt, wir haben einen hohen Priester. Und dieser Priester ist völlig qualifiziert dazu, dieses Werk auszuführen. Es ist ein Sohn vollendet in Ewigkeit und deswegen ist sein Werk wirksam. Wenn ich jetzt aber wieder in eine Form gehe mit einem menschlichen Hohepriester, dessen Dienst zeitlich begrenzt ist, weil er stirbt, der durch Schwachheit gekennzeichnet ist, der ein Sünder ist und zuerst für sich selber Opfer darbringen muss, und dem sein Dienst deswegen vorläufig ist und nur wenige Auswirkungen hat, dann tue ich ja so, als ob es das da oben gar nicht geben würde. Wie sieht es aus mit dem Opfer? Kapitel 9 und 10 im Hebräerbrief sagt, dieses Opfer von Jesus, es ist einmalig, es ist vollständig, es ist wirksam in alle Ewigkeit. Alle Fragen in Bezug auf den Menschen und Gott sind durch das Opfer des Herrn Jesus ein für alle Mal geklärt. Gehe ich aber in das jüdische System zurück, da müssen die Opfer beständig wiederholt werden. Diese Opfer nehmen nichts weg, sie lösen mein Sündenproblem nicht, sondern sie erinnern mich nur daran, dass ich ein Sünder bin und Vergebung brauche und deswegen Blut vergossen werden muss. Wie sieht es mit dem Zugang aus? Wir haben freien Zugang zum Thron der Gnade. Wir haben das Recht und die Fähigkeit, in das himmlische Heiligtum einzutreten. Gehe ich zurück in das jüdische System, dann gehe ich zum Abbild und zum Schatten. Der Vorhang ist offen. Sagt der Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 19, ganz klar, durch das Opfer des Herrn Jesus. Wenn ich aber dahin zurückgehe, dann sage ich letztendlich, der Vorhang ist zu. Und das bedeutet Unglaube und Abfallen im Hebräerbrief. Dass ich quasi in etwas zurückgehe, das letztendlich das Werk des Herrn Jesus völlig aushebelt und sagt, das ist überhaupt nicht geschehen. Und damit erkläre ich Gottes Handeln in seinem Sohn für null und nichtig. Und das ist dieser Unglaube, das ist Unglaube und das ist der Abfall von dem lebendigen Gott. Und darauf weist du hin mit eben Psalm 95. In Kapitel 4, Vers 1 bringt er seine Befürchtung zum Ausdruck: Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa da eine Verheißung in seine Ruhe einzugehen hinterlassen ist, jemand von euch scheine zurückgeblieben zu sein. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das Wort der Verkündigung nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, nicht mit dem Glauben verbunden war. Und deswegen die alles entscheidende Frage: Wenn Gott zu uns redet durch sein Wort, und er redet durch sein Wort zu uns, wie hören wir dann? Das Problem in der Vätergeneration war, sie haben sein Wort verworfen, sie haben nicht geglaubt. Und deswegen haben ihnen alle diese Verheißungen und alles nichts genützt. Aber der Appell des Hebräerbriefschreibers ist jetzt: Glaube. Nimm es im Glauben an. Stell dich unter sein Wort. Deswegen die Frage an uns: Wie hören wir Gottes Wort? Ist es bei uns wirklich mit Glauben, bewusster Willensentscheidung, bewusster Glaubensentscheidung verbunden? Und er spricht jetzt hier von der zukünftigen Ruhe. Das meint die zukünftige Herrlichkeit, in der wir mit dem Herrn Jesus eingehen, das zukünftige Erbe. Und er sagt, es ist die große Gefahr unter euch, dass es solche gibt, die leider nicht echt sind. Und es zeigt sich dadurch, dass sie sozusagen nicht am Glauben, nicht an Christus festhalten, sondern dass sie bereit sind, wiederum in dieses System, das unter Gottes Gericht selber verschwinden wird. Kündigt er ja in Hebräer 9, Vers 10 an. Dass sie bereit sind, dahin wieder zurückzugehen und damit das ganze Erlösungswerk, das der Herr Jesus vollbracht hat und was der Herr Jesus als Person ist und seinen Dienst auch im Himmel, damit alles nivellieren und für null und nichtig erklären. Und das führt dann aber zu seinem Schlussappell: Über diesen haben wir viel zu sagen. Vers Kapitel 4, Vers 11. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Und Gott sagt uns, es gibt zwei große Hilfsmittel. Das ist das Wort Gottes, weil es lebendig und wirksam ist, weil es scheidet und somit auch Falsches bei uns offenbar macht, uns vor Gott bringt, in sein Licht stellt. Und der zweite große Trost, das zweite, was uns die Gewissheit geben darf, am Glauben festzuhalten und uns darin bestärkt, ist der Dienst des Herrn Jesus als Hohepriester, der sich jetzt für uns verwendet. Und jetzt achtet auch hier noch ein kleiner Schwenker: Der in allem versucht worden ist wie wir. Das Problem der Väter war, sie haben Gott versucht. Und hier haben wir einen, der hat alle Prüfungen durchlaufen, die auf uns zukommen werden. Aber was hat er gemacht? Er hat nicht Gott versucht. Was sagt er in der Wüste, als der Teufel ihn versucht? Du sollst Gott, es steht geschrieben, du sollst Gott nicht versuchen. Sondern er hat ausgeharrt bis ans Ende. Und obwohl sein Ausharren ihn an das Kreuz von Golgatha gebracht hat. Und im Psalm 22, dieser großartige Glaubenspsalm, sehen wir auch, wie er am Kreuz im Glauben ausgeharrt hat. Obwohl er die Frage gestellt hat: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber selbst das, dass er empfinden muss, dass Gott in seinem Zorn um unsere Sünde willen sich gegen ihn im Gericht gewandt hat, hat nicht dazu geführt, dass er Gott losgelassen hat, sondern er hat an ihm festgehalten.
dann wurde sein Glaube belohnt, so stellt es Psalm 22 dar, mit seiner Auferstehung, mit seiner Verherrlichung. Und was kann es deswegen für uns Besseres geben, als sich an den zu hängen, der Gott nicht versucht hat in den schwierigsten Umständen? An den zu hängen, der vollkommenes Mitempfinden mit uns hat. Und den, der das Ziel bereits schon erreicht hat. Und der auch uns, jeden, der sich an ihn hängt, der auf ihn hat, der an ihn sich im Glauben klammert, der auch jeden ans Ziel bringen wird. Ich wurde vorher gefragt, hast du eine ermutigende oder hast du eine ermahnende Botschaft heute? Ich hoffe beides, beides. Wir müssen diese Warnungen zu Herzen nehmen. Sie sollen uns anspornen, am Herrn festzuhalten. Aber ich hoffe auch die Ermutigung am Schluss, auf den zu blicken, der vorausgegangen ist. Und es lohnt sich, egal wie widrig es hier ist auf dieser Erde, es lohnt sich wirklich, an ihm festzuhalten. Bis zum Ende, bis er uns in die himmlische Herrlichkeit einführt. Und dazu möge der Herr mir und euch wirklich seine Gnade schenken und dass wir uns gegenseitig immer wieder ermuntern und ermutigen dürfen, auf ihn zu blicken und an ihm im Glauben festzuhalten.